Ja, danke schön. Ich bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Ich gehöre zu dieser Generation, die in der Kindheit das Gute Nachtgeschichtli einmal in der Woche auf Rätoromanisch gekommen ist. Ich glaube, es war am Dienstag, da habe ich mich immer aufgeregt, weil ich nichts verstanden habe. Und mit der Zeit habe ich dann aber gleich, so schwer sie die auch nicht zu verstehen, gleich etwas verstanden. Bevor ich hier hinkomme, bin ich im letzten Moment auch noch verunsichert worden. Das ist das zweite Mikrofon, wo das alles auf Band aufgenommen wird für etwas. Und der hat gefragt, ob es meinen Vortrag dann auch noch in der deutschen Übersetzung gäbe. Und dann bin ich ein bisschen verunsichert. Ich dachte, ja, meine die, ich rede Rätoroman, ist da, ich kann das nicht. Oder? Weil da bin ich sicher, das ist erwähnt worden, ich bin von Alten. Das habe ich gehört. Und ich habe ein ganz und gar französisches Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Mein letztes, das ich geschrieben habe, das heisst Léon und Louise. Und es ist ganz und gar französisch, weil es ganz in Frankreich spielt, die meiste Zeit in Paris. Ein bisschen in der Normandie und ganz wenig in französisch Westafrika. Also in Westafrika, zu der Zeit, wo das französisch Westafrika war. Dann ist es auch ein französisches Buch, glaube ich, weil es eine Liebesgeschichte ist. Und dann auch, das muss ich auch noch gerade offenlegen, glaube ich, eine Art eine Dreiecksgeschichte. Und die Dreiecksgeschichte ist ja aus der französischen Kultur nicht wegzudenken, Gott sei es geklagt. Das kommt ja... Kein französischer Film aus, ohne so eine verdammte Liebesgeschichte. Das ist so langweilig. Ich werde aber, und ich glaube, wenn ich dir die Wörter richtig rausgehört habe, ist das auch schon gesagt worden, für mich in Anspruch nehmen, dass ich eben nicht eine von den üblichen Liebesgeschichten oder Dreiecksgeschichten habe schreiben von Lüge und Niedertracht und verraten werden und verlassen werden und so weiter. Sondern im Gegenteil eine Geschichte von Loyalität und von Anstand und von Wahrhaftigkeit und Treue und benannt bleiben. Und was der altmodische Begriff mehr sind. Jetzt, wie komme ich als Altner dazu, so eine ganz und gar französische Geschichte zu erzählen? Das hat natürlich biografische Gründe. Und die biografischen Gründe gehen zurück auf das Jahr 1960, auf Herbst 1960. Da war meine Mutter ein junges Mädchen, eine junge Frau von 25, Primarlehrerin in einem kleinen Dorf südlich von Basel, nicht weit weg von der französischen Grenze. Sie ist in diesem Dorf auch aufgewachsen, sie wohnt noch bei den Eltern daheim. Ihr Vater ist auch Primarlehrer im gleichen Schulhaus, wo sie unterrichtet und wo auch schon dem sein Vater Primarlehrer war und dem sein Vater auch und dem sein Vater auch. Wir sind mütterlicherseits Primarlehrer bis 1848 und darüber aus, was noch gar keine Primarschule gegeben hat. In diesem Herbst 1960 aber beschließt sie sich weiterzubilden und belegt einen Englischkurs in Oxford. Und am ersten Ferientag fährt sie los mit ihrem kleinen Primarlehrerinnenauto. Das war ein schwarzer Renault Heck. Jetzt für die von euch, die nicht wissen, was ein schwarzer Renault Heck ist, das ist so etwas wie ein Fiat 500, nur noch ein bisschen kleiner. Mit dem fährt sie los, in Richtung England, im Ärmelkanal entgegen und... Der Weg führt natürlich das erste Mal von Basel aus über Frankreich. Und weil es in Frankreich 1960 noch nicht sehr viele Autobahnen gegeben hat und weil der kleine Motor auch nicht sehr viel hergegeben hat, schafft sie es am ersten Tag nur bis Paris. Erwartungsgemäss, sie hat dort in einem kleinen Hotel nicht weit weg vom Boulevard Saint-Michel ein Zimmer reserviert. Und sie fährt dort hin und findet das Hotel auch wieder erwartet gerade, stellt ihr ein Primarlehrerinnenwägeli ab und geht die Steigen auf, ihr Zimmer, der Hoteldiener trägt ihr den Koffer nach und dann ruht sie sich aus. Und als es dunkel geworden ist, beschließt sie doch, die grosse Stadt noch zu erkunden, was sie noch nicht kennt. Und so macht sie sich frisch und legt ihr das weisse Primarlehrerinnen-Strickjäckli an und geht Stegen ab und raus und flaniert über die breiten Boulevard, Boulevard Saint-Michel und Saint-Germain und das Quartier Latin und so. Und von aussen ziehen extrem gut aussehende junge Leute zu Tausenden an ihr vorbei. Daheim im Basler Hinterland hat sie zu den Hübschesten gehört, aber da ist das schon eine andere Sache und sie ist schwer beeindruckt. Und so schaut sie sich die Auslagen der Buchhandlungen an, schnuppert der Dieselgestank von dem Bus. Und an dem kreisrunden Kiosk auf der Place Saint-Michel, wo heute noch dort steht, gerade bevor man über die Brücke geht, zu der Notre-Dame, überhaupt hat sich Paris seit diesen Tagen, 50 Jahre, eigentlich kaum verändert, optisch. Sonst schon, in allen Belangen, aber optisch nicht. Die Kulisse ist die gleiche. An dem kreisrunden Kiosk, der dort immer noch steht, kauft sie sich einen ganzen Stapel Ansichtskarten, weil sie hat ihrem Vater versprochen, sich gerade am ersten Tag zu melden. Nicht anzuläuten, das wäre Geldverschwendung, sondern ein Telefon, ein Ferngespräch hat 1960 noch richtig Geld gekostet. Aber doch eine Karte zu schreiben, als alles gut gegangen sei bisher. Und so sitzt sie mit ihren Ansichtskarten ins nächste Kaffee und nimmt ihre Primarlehrerinnenfülle aus den Handtaschen und auf die oberste Karte schreibt sie schnell die Adresse und liebe Papa, liebe Mama und dann stockt sie und beißt auf dem Fülle um und weiss nicht weiter. Und dann redet sie einen an, vom Nebentisch. Und er sagt, Entschuldigung, Mademoiselle, ich sehe, ihr habt hier einen ziemlichen Stapel Ansichtskarten. Wenn ihr eine könntet entbehren, würde ich euch gerne ein paar Ziele schreiben. Und die schaut den Mann an. Und der ist jung. Der ist vielleicht jünger als sie. Und er ist gross und schlank. Und er trägt keinen schwarzen Rollkragenpulli, was eine Leistung ist 1960 in Paris, sondern ein weisses Hemdli. Und eine unglaublich schmale Krawatte dazu. Und er redet betont, deutlich und langsam Französisch, damit sie ihn versteht. Und auch das gefällt ihr. Und so lenkt sie ihm halt eine Karte und ihre Primarlehrerinnenfülle. Und er schreibt tatsächlich etwas auf die Karte und gibt ihr beides zurück. Und dann steht er aber auf und verabschiedet sich und sagt, auf Wiedersehen, Mademoiselle, morgen um genau diese Zeit warte ich hier auf euch. Und ist aus und verschwunden, bevor sie ihm sagen kann, dass sie ja in 24 Stunden längstens unterwegs auf England ist, vielleicht schon auf der Fähre oder jenseits vom Ärmelkanal, ist der junge Mann draussen im Strom der Menschen verschwunden. So trinkt sie halt ihren Kaffee aus und geht zurück ins Hotel, probiert zu schlafen. Am anderen Tag, am Morgen aber, wo sie die Stegen abgestiegen ist, ins Morgensaal, so geht die Legende weiter, hat es von aussen ganz entsetzlich geregnet. Ein Wolkenbruch an Weiterfahren war wirklich nicht zu denken gewesen. Das wäre gefährlich und unvernünftig gewesen. Und so beschließt sie schweren Herzens halt noch einen Tag zu Paris zu bleiben. Reine Vorsichtsmassnahme. Sie läuft den ganzen Tag im Louvre umeinander, schlägt den Tag zu Tod. Und als sie zu Abend zurück ins Hotel geht, führt ihr Heimweg zufällig an dem Kaffee vorbei. Der junge Mann sitzt in der ersten Reihe, aber sie übersieht ihn geflissentlich, weil der eingebildete Lappi sonst womöglich würde glauben, dass sie wegen ihm gekommen sei. Und darum sieht sie nicht, wie er winkt und hört nicht, wie er ruft, sondern läuft hoch erhobenen Hauptes an ihm vorbei. Ein paar Schritte weiter gibt es eine Bushaltestelle. Und dort haltet auch gerade ein Bus, gerade neben ihr. Und der Kondukteur auf dieser offenen halbrunde Plattform hinter. Früher hat der Bus zu Paris die offene halbrunde Plattform gehabt, eben mit so einem Kondi drauf, eine Art, wo der Dame galant raufgeholfen hat. Der Kondukteur hat ihr die Hand an, wie einen rettenden Engel, so aufs Trottoir raus. Und sie zögert eine Sekunde um, ob sie jetzt soll die Hand ergreifen oder eben vielleicht doch nicht. Und dann fährt der Bus halt ab. Und von hinten hat sich eine andere Hand sachte auf ihre Schulter gelegt. Und einen Monat später war meine Mutter immer noch in Paris. Und schon schwanger. Und Englisch kann sie bis heute kein Wort übrigens. Sie haben ziemlich schnell geheiratet. Und ich bin der Biologie gehorchend im Sommer des folgenden Jahres auf die Welt gekommen. Gewohnt haben wir gerade um eine Ecke, Rue des Écoles Nummer 14. Das ist eine Adresse, die in meinem Roman, den ich euch gerne vorstellen möchte, eine wichtige Rolle spielt, weil es die Wohnadresse ist über viele Jahrzehnte von meinem Held, von Léon Le Gall. Dem sein Ausblick aus der guten Stube über die Rue des Écoles über an die Sorbonne rauf und geradeaus ist ein kleines Parkli, habe ich nicht müssen erfinden und nicht recherchieren, weil das ist der Ausblick von meiner frühen Kindheit. Den kenne ich ganz genau. Bis ich das letzte Mal die Augen zumache, habe ich das vor Augen. Und mein Grossvater, also mein realer Grossvater und mein Held, der Léon Le Gall, haben einen Haufen sonst noch gemeinsam. Erstens haben sie beide Léon geheissen, zweitens waren sie beide Polizeichemiker gewesen, am Quai des Orfèvres, also dort, wo der Kommissar Maigret seine Zentrale hatte und Sandwich und Bier bestellt hat, wenn dort verhört die ganze Nacht gedauert hat. Nur, dass es mein Grossvater tatsächlich gegeben hat. Und das stimmt im Fall. Also, in der Zeitung schreiben sie immer, ich denke ganz raffiniert mit Fakten und Fiktionsspielen und so. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt immer alles, was ich sage. Und aber jetzt, mein Grossvater Polizeichemiker war, das ist wirklich so. Das ist nicht ein Schmäh, wie der Österreicher sagt. Das Buch wird jetzt gerade auf Französisch auch übersetzt. Und der Übersetzer hat mir es auch nicht geglaubt. Und da ist dann ins Archiv gegangen vom Quai des Orfèvres und hat dann den Léon Capu tatsächlich gefunden. Also das ist wirklich, das stimmt. Mein Grossvater, aber als ich ihn kennengelernt habe, war er schon in Pension gewesen, Anfang der 60er Jahre, an der Mitte. Ein schweigsamer älterer Herr mit einem mächtigen gallischen Schnurrbart, der ganz geil war vom Pfeifenrauch. Er hat den ganzen Tag Tabakpfeife geraucht unter dem Schnauz. So eine graue, wohlriechende Tabak habe ich heute noch in der Nase, ich habe es gerne geschmeckt. Mit dem hat er die ganze Wohnung imprägniert. In der Stube hat es ringsum ein Regal gehabt und schon auch Bücher, aber viel mehr so alte wissenschaftliche Instrumente mit so viel Mahagoni und Messing und so. Die haben alle sehr nach Jules Verne ausgesehen. Und zwei oder drei von denen habe ich auch geerbt und die stehen jetzt in meinem Arbeitszimmer, in dem Regal. Und ich wüsste nicht genau sagen, was man mit denen auch einmal hätte können anstellen können. Ich weiss jetzt nichts damit, als was sie stehen, nur dort. Mein Grossvater hatte auch ein Haufen Geheimnisse gehabt. Er war so schweigsam und von Geheimnissen umgeben. Geheimnisse allerdings, wo die ganze Familie auf dem Laufenden war darüber. Und trotzdem waren es seine Geheimnisse gewesen. So hat er zum Beispiel heimlicherweise, wie mein Held in diesem Buch auch, ein Hausboot auf der Seine gehabt. Jetzt ein Hausboot auf einem Fluss, das kann man ja nicht geheim behalten. Oder? Ein Fluss hat zwei Ufer, ein links und ein rechts. Wo will man da ein Boot verstecken? Namentlich vor einer gescheiten Ehefrau, das geht gar nicht. Trotzdem war das sein Geheimnis gewesen. Dort ist er oben an verschwunden. Nicht, um etwas Verbotenes zu machen, sondern einfach, um in Ruhe seine Pfeife können rauchen zu können. Das war sein Geheimnis gewesen und man hat ihm es gelassen. Wenn er daheim war, hat man nie ein Wort über das Boot verloren. Wenn er draus war, schon. Wir Buben wären natürlich fürs Leben gerne immer gefolgt und hätten das Boot mal inspiziert und wären darauf rumgeklettert und hätten vielleicht gerne mal den Dieselmotor angeworfen und so. Aber das hat nie jemand gemacht. Ich habe es nie gesehen, das Boot. Und ich glaube, meine Cousins und meine Brüder auch nicht. Niemand. Das war einfach sein Geheimnis gewesen und man hat ihm es gelassen. Ich glaube, das ist eine sehr katholische Art vom Konfliktmanagement gsi damals. Sehr französisch auch. Und die Art vom Konfliktmanagement ist auch noch in anderen Lebenslagen zur Anwendung gekommen. So hat zum Beispiel auch die ganze Familie gewusst, dass mein Grossvater fast sein ganzes Leben lang eine Freundin von seinem Herzen gehabt hat, die nicht meine Grossmutter war. Mademoiselle Janvier, wie sie geheissen hat. Aber auch über sie hat man nicht geredet und gesehen hat man sie schon gar nicht. Er hat als junger Bursch im letzten Jahr vom Ersten Weltkrieg das Mädchen dann kennengelernt und der Krieg hat sie noch getrennt und dann haben sie sich gegenseitig tot geglaubt. Und jeder hat sein Leben weitergelebt und mein Grossvater hat geheiratet und Kind gehabt und erst nachher, später, sie sind einander wieder begegnet und haben dann jahrzehntelang aufeinander verzichtet, auf eine Art. Bis dann meine Grossmutter früh gestorben ist, ich habe nur vage Erinnerungen. Und dann die letzten 20 Jahre von ihrem Leben gleich zusammen haben können verbringen. So, das ist ungefähr die biografische Faktenlage, die ich benutzt habe, um diesen Roman zu schreiben. Alles Weitere dann habe ich recht eigentlich erfunden. Bis ich einer, der nicht so gerne erfindet, beim Geschichten erzählen. Ich bin einer, der lieber recherchiert und dann auch kann vertreten, dass es tatsächlich so war. Ich schaue eigentlich lieber aus dem Fenster, als dass ich Introspektion betreibe. Und meistens mache ich das auch. Also mein letzter Roman zum Beispiel war eine Dampfschiffgeschichte, oder? Von norddeutschen Werftarbeitern, die ein grosses Dampfschiff gebaut haben. Da sind Einzelteile wieder auseinandergenommen und dann die Einzelteile auf Afrika gedreht und dort an einem grossen See das Dampfschiff ein zweites Mal zusammengebaut haben. Das ist eine wahre Geschichte, die passiert ist 1913, 1914. So eine Geschichte kann man recherchieren. Oder? Ein Dampfschiff, das hat Länge über Breite und eine Wasserverdrängung und natürlich eine Dampfmaschine im Bauch. Und das kann man alles faktentreu rapportieren, empirisch erfassen sozusagen. Aber eine Liebesgeschichte, die hat keine Wasserverdrängung. Das kann man nicht, oder muss ich nicht. Oder, ich glaube, dass wir alle wahrscheinlich schon von unseren eigenen Liebesgeschichten gar nicht genau wissen, mit letzter Sicherheit, was jetzt wenn und wie passiert ist oder vielleicht nicht hätte sollen geschehen oder vielleicht nicht passiert ist, aber vielleicht doch lieber hätte sollen passieren. Wir wissen schon über unsere eigenen Liebesgeschichten nicht so richtig Bescheid und können sie nicht recht faktentreu fassen. Wie soll man denn eine fremde Liebesgeschichte können, eben empirisch sozusagen recherchieren, faktentreu? Zudem noch eine, die vor fast 100 Jahren ihren Anfang genommen hat. Das ist ganz unmöglich, das versteht sich vor dem selber. Und darum bin ich für einmal von der Tyrannei der Fakten auch befreit gewesen und habe mir einfach vorstellen, wie sie so gewesen sein könnte. Und unterdessen bin ich natürlich ganz überzeugt, dass alles ganz genau so gewesen ist, wie ich es beschreibe, das denn schon. So ist es also so viel zu dichtig und wahrend. Jetzt habe ich aber schon einen Haufen geredet und es ist ja gleich eine Lesung da. Jetzt werde ich etwas zum Besten geben, vielleicht gerade der Anfang. Dann muss man vorgängig nichts erklären oder es sollte dann so sein. Ich erzähle zuerst im ersten Kapitel eigentlich das Ende der Geschichte. Da liegt mein Held, der Léon Le Gall, glücklich und gesund, 86 geworden, tot in seinem Sarg. Er ist gestorben. Und die Geschichte ist an ihr natürlichen Ende gekommen. Das Kapitel, eben, also das letzte, das eigentlich am Anfang steht, das ist das einzige, das ich nicht erfinden musste, aber auch nicht recherchieren musste, weil das habe ich aus der Erinnerung geschrieben. Genau so oder nicht sehr viel anders hat sich das Begräbnis von meinem tatsächlichen Grossvater zugetragen. Wir sind im Jahr 1986. Mein Grossvater, also der Reali, ist vor 25 Jahren gestorben. Also vielleicht zum Nachsagen, bei anderen hätte ich das Buch nicht vor 26 Jahren geschrieben haben. Das ist immer heikel, wenn die Leute noch leben. Aber jetzt ist er tot und im Himmel seit einem Vierteljahrhundert und haltet etwas aus, glaube ich. Also. Seite 1 links oben. Erstes Kapitel. Wir saßen in der Kathedrale von Notre-Dame und warteten auf den Pfarrer. Buntes Sonnenlicht fiel durch die Fensterrose auf den offenen Sarg, der blumengeschmückt vor dem Hauptaltar auf einem roten Teppich stand. Im Chorumgang kniete ein Kapuzinermönch vor der Pietà, im linken Seitenschiff stand ein Maurer auf einem Gerüst und machte mit seiner Kelle schabende Geräusche, die im 800-jährigen Gemäuer widerhallten. Ansonsten herrschte Ruhe. Es war 9 Uhr morgens, die Touristen waren noch in ihren Hotels beim Frühstück. Unsere Trauergemeinde war klein, der Verstorbene hatte lange gelebt. Die meisten, die ihn gekannt hatten, waren vor ihm gestorben. Auf der vordersten Bank saßen in der Mitte seine 4 Söhne, die Tochter und die Schwiegertochter. Daneben die 12 Enkel, von denen 6 noch ledig, 4 verheiratet und 2 schon wieder geschieden waren. Ganz außen die 4 der insgesamt 23 Urenkel, die an jenem 16. April 1986 schon geboren waren. Hinter uns erstreckten sich im Dämmerlicht zum Ausgang hin 58 leere Bankreihen. Ein Meer von leeren Bänken, in dem wohl Platz genug gewesen wäre für alle unsere Ahnen bis zurück ins 12. Jahrhundert. Wir waren ein lächerlich kleines Häuflein, die Kirche war viel zu groß. Dass wir hier saßen, war ein letzter Scherz meines Großvaters, der Polizeichemiker am Quai des Orfèvres und ein großer Pfaffenverrechter gewesen war. Falls er jemals sterben sollte, hat er in den letzten Jahren oft verkündet, wünsche er sich eine Totenmesse in Notre-Dame. Wenn man dann zu bedenken gab, dass ihm als Ungläubigen die Wahl des Gotteshauses doch gleichgültig sein müsste und für unsere kleine Familie die Quartierkirche gleich um die Ecke angemessener wäre, entgegnete er, die Église Saint-Nicolas du Chardonnay? Aber nein, Kinder, besorgt mir Notre-Dame. Das ist ein paar hundert Meter weiter und wird etwas kosten. Aber ihr schafft das. Übrigens hätte ich gern eine lateinische Messe, keine französische, nach alter Liturgie bitte, mit viel Weihrauch, langen Rezitativen und gregorianischem Choral. Und dann schmunzelte er unter seinem Schnurrbart bei der Vorstellung, dass seine Nachkommen sich auf den harten Bänken 2,5 Stunden lang die Knie wundscheuern würden. So gut gefiel ihm sein Scherz, dass er ihn ins Repertoire seiner festen Redewendungen aufnahm. Falls ich bis dahin nicht einen Abstecher nach Notre-Dame mache, sagte er etwa, wenn er sich beim Friseur anmeldete, oder frohe Ostern und auf Wiedersehen in Notre-Dame. Mit der Zeit wurde der Scherz zur Prophezeiung und als meines Großvaters Stunde tatsächlich geschlagen hatte, war uns allen klar gewesen, was zu tun war. So lag er nun also mit wechselnder Nase und verwundert hochgezogenen Brauen exakt an der Stelle, an der Napoleon Bonaparte sich zum Kaiser der Franzosen gekrönt hatte, und wir saßen auf jenen Bänken, auf denen 182 Jahre vor uns dessen Brüder, Schwestern und Generäle gesessen hatten. Die Zeit verging, der Pfarrer ließ auf sich warten. Die Sonnenstrahlen fielen schon nicht mehr auf den Sarg, sondern rechts daneben auf die schwarz-weißen Steinplatten. Aus der Dunkelheit tauchte der Kirchendiener auf, steckte ein paar Kerzen an und kehrte in die Dunkelheit zurück. Die Kinder rutschten auf den Bänken umher, die Männer rieben sich den Nacken, die Frauen hielten den Rücken gerade. Mein Cousin Nicolas nahm seine Marionetten aus der Manteltasche und machte eine Vorstellung für die Kinder, die im Wesentlichen darin bestand, dass der stoppelbärtige Räuber mit seinem Knüppel auf Guignols Zipfelmütze eindrosch. Da ging weit hinter uns neben dem Eingangsportal mit leisem Kreischen eine kleine Seitentür auf. Wir drehten uns um. Durch den breiter werdenden Spalt strömte das warme Licht des Frühlingsmorgens und der Lärm der Rue de la Cité ins Halbdunkel. Eine kleine graue Gestalt mit einem leuchtend roten Foulard schlüpfte ins Kirchenschiff. Wer ist das? Gehört die Frau zu uns? Still, man kann euch hören. Gehört die zur Familie oder ist das vielleicht? Glaubst du? Ach, woher? Bist du hier nicht einmal im Treppenhaus? Ja, aber da war es ziemlich dunkel. Hört auf zu gaffen. Wo nur der Pfarrer bleibt, kennt die jemand? Ist es vielleicht, meinst du? Würdet ihr jetzt bitte alle still sein? Mir war auf den ersten Blick klar, dass die Frau nicht zur Familie gehörte. Diese kleinen, energischen Schritte und die harten Absätze, die auf den Steinplatten klangen wie Händeklatschen. Dieses schwarze Hütchen mit dem schwarzen Schleier, darunter das stolz gereckte spitze Kinn. Diese flinke Bekreuzigung am Weihwasserstein und der elegante kleine Knicks, das konnte keine Legal sein, zumindest keine gebürtige. Schwarze Hütchen und flinke Bekreuzigungen liegen uns nicht. Wir Legals sind großgewachsene, schwerblütige Leute normannischer Herkunft, die sich mit langen, bedächtigen Schritten fortbewegen, und vor allem sind wir eine Familie von Männern. Natürlich gibt es auch Frauen. Die Frauen, die wir geheiratet haben, aber wenn ein Kind zur Welt kommt, ist es meistens ein Junge. Ich selbst habe 4 Söhne, aber keine Tochter. Mein Vater hat 3 Söhne und 1 Tochter und dessen Vater, der verstorbene Léon Le Gall, der an jenem Morgen im Sarg lag, hatte ebenfalls 4 Jungen und ein Mädchen gezeugt. Wir haben starke Hände, breite Stirnen und breite Schultern, tragen keinerlei Schmuck außer Armbanduhr und Ehering und haben einen Hang zu einfacher Kleidung, ohne Rüschen und Kokarden. Mit geschlossenen Augen wüssten wir kaum zu sagen, welche Farbe das Hemd hat, das wir gerade auf dem Leib tragen. Wir haben niemals Kopf- oder Bauchschmerzen und wenn doch, verschweigen wir das schamhaft, weil nach unserer Konzeption von Männlichkeit weder unsere Köpfe noch unsere Bäuche, schon gar nicht die Bäuche, schmerzempfindliche Weichteile enthalten. Vor allem aber haben wir auffällig flache Hinterköpfe, über die sich unsere angeheirateten Frauen gerne lustig machen. Wird in der Familie eine Geburt vermeldet, fragen wir als erstes nicht nach Gewicht, Körperlänge oder Haarfarbe, sondern nach dem Hinterkopf. Wie ist er? Flach? Ist es ein echter Le Gall? Und wenn wir einen von uns zu Grabe tragen, trösten wir uns mit dem Gedanken, dass der Schädel eines Le Gall beim Transport niemals im Sarg umherkullert, sondern immer schön flach auf dem Sargboden aufliegt. Ich teile den morbiden Humor und die fröhliche Melancholie meiner Brüder, Väter und Großväter und ich bin gern ein Le Gall. Obwohl manche von uns eine Schwäche für Alkohol und Tabak haben, erfreuen wir uns einer guten Aussicht auf Langlebigkeit. Und wie viele Familien auch, glauben wir fest daran, dass wir zwar nichts Besonderes, aber doch immerhin einzigartig seien. Diese Illusion ist durch nichts zu begründen und entbehrt jeder Grundlage, denn noch nie hat, soweit ich es überblicke, ein Le Gall etwas vollbracht, woran die Menschheit sich erinnern müsste. Das liegt erstens am Fehlen ausgeprägter Begabungen und zweitens an mangelndem Fleiß. Drittens entwickeln die meisten von uns während der Adoleszenz eine hochmütige Verachtung gegenüber den Initiationsritualen einer ordentlichen Ausbildung. Und viertens vererbt sich vom Vater auf den Sohn fast immer eine schwere Aversion gegen Kirche, Polizei und intellektuelle Autorität. Deshalb enden unsere akademischen Karrieren meist schon am Gymnasium, spätestens aber im 3. oder 4. Semester an der Hochschule. Nur alle paar Jahrzehnte schafft es ein Le Gall, sein Studium regulär abzuschließen und sich mit einer weltlichen oder geistlichen Autorität auszusöhnen. Der wird dann Jurist, Arzt oder Pfarrer und erntet in der Familie Respekt, aber auch einiges Misstrauen. Wenn die meisten von uns trotzdem ganz ordentlich durchs Leben kommen, so verdanken wir das zur Hauptsache unseren Frauen. Alle meine Schwägerinnen, Tanten und Großmütter väterlicherseits sind starke, lebenstüchtige und warmherzige Frauen, die ein diskretes, aber unbestrittenes Matriarchat ausüben. Sie sind beruflich oft erfolgreicher als ihre Männer und verdienen mehr Geld. Und sie kümmern sich um die Steuererklärung und schlagen sich mit den Schulbehörden herum. Die Männer ihrerseits danken es ihnen mit Verlässlichkeit und Sanftmut. Wir sind, glaube ich, eher friedfertige Ehemänner. Wir lügen nicht und geben uns Mühe, nicht in gesundheitsschädigendem Maß zu trinken. Wir halten uns von anderen Frauen fern und sind willige Heimwerker. Und ganz gewiss sind wir überdurchschnittlich kinderlieb. Bei unseren Familienzusammenkünften ist es guter Brauch, dass die Männer sich nachmittags im Garten um die Säuglinge und Kleinkinder kümmern, während die Frauen an den Strand oder zum Einkaufen fahren. Unsere Frauen wissen es zu schätzen, dass wir für unser Lebensglück keine teuren Autos brauchen und nicht zum Golfspielen nach Barbados fliegen müssen. Und sie sehen es uns deshalb milde nach, dass wir zwanghaft auf Flohmärkte gehen und sonderbares Zeug nach Hause schleppen. Fremder Leute Fotoalben, mechanische Apfelschäler, ausgediente Lichtbildprojektoren, für die es längst keine Lichtbilder im richtigen Format mehr gibt. Echte Ferngläser der Kriegsmarine, durch die man alles verkehrt herum sieht. Chirurgische Sägen, rostige Revolver, wurmstichige Grammophone und elektrische Gitarren, denen nur jeder zweite Bund fehlt. Wir schleppen gern sonderbares Zeug nach Hause, das wir dann monatelang polieren und putzen und instand zu setzen versuchen, bevor wir es verschenken, zurück zum Flohmarkt tragen oder auf den Müll werfen. Wir tun das zur Erholung unseres vegetativen Nervensystems. Hunde essen Gras, höhere Töchter hören Chopin, Hochschulprofessoren gucken Fußball und wir basteln an altem Zeug rum. Erstaunlich viele von uns fertigen übrigens abends, wenn die Kinder schlafen, im Keller kleinformatige Ölbilder an. Und einer schreibt, das weiß ich aus erster Hand, heimlich Gedichte, nur leider nicht sehr gute. Die vorderste Sitzbank von Notre-Dame vibrierte vor tapfer unterdrückter Aufregung. War das wirklich Mademoiselle Janvier, die da gekommen war? Hatte sie es gewagt? Unsere Frauen blickten wieder starr nach vorn und machten gerade Rücken, als gelte ihre Aufmerksamkeit ausschließlich dem Sarg und dem ewigen Licht über dem Hauptaltar. Wir Männer aber, die wir unsere Frauen kannten, wussten, dass sie gespannt dem klackernden Staccato der kleinen Schritte lauschten, die sich seitlich zum Mittelgang hin bewegten, dann rechtwinklig abbogen und ohne das geringste Zögern, ohne jedes Ritardando oder Accelerando, mit dem regelmäßigen Taktschlag eines Metronoms nach vorne eilten. Dann konnte, wer zur Mitte schielte, in den Augenwinkeln die kleine Gestalt sehen, wie sie leichtfüßig wie ein junges Mädchen über den roten Teppich die zwei Stufen hinauf zum Fußende des Sarges lief, die rechte Hand auf die Sargwand legte und lautlosen Schrittes daran entlangfuhr, bis zum Kopfteil, wo sie endlich stehen blieb und ein paar Sekunden in nahezu soldatisch strammer Haltung verharrte. Sie hob den Schleier über den Hut und beugte sich vor, breitete die Arme aus und legte sie auf die Sargwand, küsste meinen Großvater auf die Stirn und legte ihre Wange an sein wächsernes Haupt, als wollte sie eine Weile ruhen. Dabei wandte sie ihr Gesicht nicht schützend dem Hauptaltar zu, sondern bot es uns offen dar. So konnten wir sehen, dass sie die Augen geschlossen hielt und dass ihr rot geschminkter Mund sich zu einem Lächeln verzog, das breit und immer breiter wurde, bis ihre Lippen sich zu einem lautlosen kleinen Lachen öffneten. Schließlich löste sie sich vom Toten und kehrte in ihre aufrechte Haltung zurück, nahm die Handtasche aus der Armbeuge, öffnete sie und holte mit raschem Griff einen faustgroßen, runden, matt schimmenden Gegenstand hervor. Es war, wie wir wenig später feststellen sollten, eine alte Fahrradklingel mit halbkugelförmiger Glocke, deren Chromschicht von Haarrissen durchzogen und an einigen Stellen abgeblättert war. Sie verschloss die Handtasche und hängte sie zurück in ihre Armbeuge und dann betätigte sie die Klingel zweimal. Riering, Riering. Während das Klingeln im Kirchenschiff widerhallte, legte sie die Klingel in den Sarg, drehte sich nach uns um und sah uns einem nach dem anderen gerade in die Augen. Sie begann links außen, wo die kleinsten Kinder mit ihren Vätern saßen, ging die ganze Reihe durch und verharrte bei jedem Einzelnen für vielleicht eine Sekunde. Und als sie rechts außen angelangt war, schenkte sie uns ein sieghaftes Lächeln, setzte sich in Bewegung und eilte klackenden Schrittes an der Familie vorbei, durch den Mittelgang, dem Ausgang entgegen. So, das ist also das Ende der Geschichte. Das ist auch das einzige Mal, wo ich Mademoiselle Janvier selber gesehen habe. Sonst ist das Geheimnis, eben, wie gesagt, immer gewahrt worden. Und auch später als Teenager, wenn ich schon von Alten aus dann auf Paris angerufen habe, um meinen Besuch anzumelden, habe ich immer beim Grossvater geschlafen, weil er eine grosse Wohnung hatte und der war allein. Und dann haben wir gesagt, also, ich komme nächste Montag, ist das gut für etwa zwei Wochen? Und dann hat er immer gesagt, oui, oui, mon petit, tu viens quand tu veux, mais pas le mardi et pas le jeudi. Und dann hat man gewusst, oder, am Dienstag und am Donnerstag darf man nicht kommen und weitere Worte sind nicht nötig. Ja, man hat das nie ausgedeutscht. So, also. Soweit also die Faktenlage, alles Weitere, dann habe ich erfunden. Im zweiten Kapitel gehe ich zurück ins Jahr 1917 und 18, wo die ganze Geschichte ihren Anfang nimmt, also einen eigentlichen Anfang. Und statt dass ich jetzt einfach immer weiter vorlese, habe ich mir gedacht, ich würde euch noch versuchen zu erklären, wie ich so verfahre, wenn ich eine Geschichte auch gleich erfinde, was halt am Schluss gleich das Kerngeschäft vom Romanschriftsteller ist, ist ja auch schon klar. Ich habe festgestellt, dass es dass da jeder Autor seine eigene Methode hat. Ich bin überzeugt, dass jeder so schreibt, wie er ist, wie denn sonst. Obwohl Germanisten sagen uns ja immer, dass man das Werk von einem Autor ganz streng muss trennen von der Person vom Autor und so, und dass das eigentlich nichts miteinander zu tun hat, irgendwie, oder zumindest in der Interpretation nicht. Aber natürlich haben wir etwas miteinander zu tun. Die Autoren und ihre Bücher, das ist ja klar. Und jeder schreibt so, wie er ist, glaube ich. Ich habe da einige ethnologische Feldstudien angestellt zu diesem Thema und weiss jetzt, glaube ich, ein bisschen Bescheid. Es gibt ja immer die Klassentreffen, oder? Sagen wir Frankfurt oder Buchmesse oder Leipzig oder Solothurn Literatur oder so. Und dann redet man über so Sachen, an der Hotelbar, nach dem 13:30, sag mal, wie machst du es denn du eigentlich und so. Und darum weiss ich, dass es jetzt eben so eine ganze Palette gibt von Verfahrensweisen. Zum Beispiel einer lieben Freund von mir, der steigt jedes Mal ins Flugzeug, wenn er ein Buch schreiben will, und fliegt auf Südafrika, und dann fährt er in die Kalahari-Wüste raus und mietet sich ein in einer Lodge. Und wo er ganz sicher kein Internet hat und kein Handyempfang. Und wenn er das Zimmer bezieht, hängt er zuerst alle Bilder ab, die er noch ablenken könnte. Und dann fängt er dort an zu schreiben. In klösterlicher Abgeschiedenheit und Kontemplation. Und kommt gut voran so, weil er nichts ablenkt. Aber wenn einer im Tag ein Zebra vor dem Fenster durchläuft, ist schon wieder vorbei mit der Konzentration. Dann muss er sich wieder 3 Tage finden. Der ist sicher am einen Ende von dem Spektrum, was das betrifft. Und dann bin ich wahrscheinlich am anderen Ende von dem Spektrum anzutreffen, muss ich das schon sagen. Also bei mir ist nichts von klösterlicher Kontemplation. Erstens würde mir das nicht liegen und zweitens könnte ich mir das auch nicht leisten. Einfach wegen meinem Leben, das ich führe. Also ich kann nicht einfach ins Flugzeug steigen und davon. Erstens, ich bin geheiratet und habe 5 Kinder, 5 Buben daheim im Haus. Ich kann nicht einfach weg. Und dann kommt dazu, also ich auch sonst in meinem Alltag so vielfältig mit allem verbunden bin, was mich umgibt. Zum Beispiel, ich lebe in einer Kleinstadt, oder? Alten hat 17'000 Einwohner. Ich weiss nicht, ob ihr könnt ermessen, wie vielfältig verbunden mit allem, was man ist, wenn man in einem kleinen Ort lebt. Ich bin, also schon nur, ich kenne jeden, oder ganz sicher könnte jeder mehr zu halten. Und wenn ich früh am Morgen auf die Post runterlaufe, wird es häufig Nachmittag, bis ich wieder daheim bin, weil ich immer wieder einen treffe, wo ich etwas ganz verrückt Wichtiges mit ihm muss besprechen, ins Kaffeering. Zum Beispiel kommt der Pfarrer die Strasse auf, das ist der Hans-Peter. Dann bin ich Duzis, weil er auch meine 5 Buben getauft und mich verheiratet. Das ist der Pfarrer von St. Martin, Pfarrei. Und seine Pfarrei hat 100 Jahre Jubiläum gefeiert, kürzlich. Und darum habe ich einen Strauss mit dem auszufechten, weil die Sache ist die, die haben ja zum Jubiläum haben sie ein schönes Fest ausgerichtet, wie sich das gehört, an einem Wochenende für alle Familien und so. Und vorgängig noch eine schöne Broschüre gestaltet, die Geschichte der Pfarrei St. Martin zu Olten, mit Schwarz-Weiss-Fötterli und mit bunten Fötterli und Bau von den Kirchen und alles. Und auf der letzten Seite, auch wie sich's gehört, ist eine Sponsorenliste abgedruckt mit den Namen der Personen, die das alles finanziert haben. Jetzt aber zuoberst oben auf der ersten Zeile steht mein Name, noch vor allen Affolter und Bütiker, die ja alphabetisch oben dran müssten sein. Und darum gehe ich über die Straße zum Fahrer rüber und sage, du Hans-Peter, was hast du dir da überlegt? Habe ich jemandem etwas gespendet? Du weißt doch, ich bin vor 30 Jahren zur Kirche ausgetreten und jetzt machst du so etwas. Das ist rufschädigend für mich. Und dann sagt er, ja, weisst, ich weiss schon, aber es hat pressiert, du musst mich auch verstehen. Wir haben wirklich, und das hätte ich Druckerei müssen. Und ich habe probiert anzuläuten, ehrlich, aber du hast nicht abgenommen. Und dann habe ich gedacht, ja, der Alex, der spendet dir schon etwas. Du spendest doch etwas. So, Sachen habe ich aus. Zu stehen jeden Tag. Natürlich, jetzt, um das noch zu Ende erzählen, habe ich gedacht, ja, nein. Also, wenn der nicht anständig kann fragen, kommt er auch nichts über. Und dann bin ich aber heim und dann habe ich es meiner Frau erzählt und die hat gesagt, ja, aber du musst dem Herrn Pfarrer schon etwas geben, wenn er etwas will. Ich habe gesagt, nein, sicher nicht. Weil sie ist zwar neu in der Kirche, aber gerade darum umso ungläubiger als ich. Oder? Das ist ja häufiger so. Aber im Herrn Pfarrer muss man geben, was er will. Und einen Winter lang habe ich es durchgehabt und gesagt, nein, der kommt jetzt nichts über. Und so, und gegen Frühling, ich glaube, Ostern oder so ist etwas gekommen. Und dann bin ich ihm halt sein Gouvert gegeben. Und jetzt ist die Kirche wieder im Dorf. Solches Zeug habe ich alle Tage ausgestanden, zuhalten im Dörfli. Und um das Don Camillo und Pepone-Setting komplett zu machen, bin ich seit 2 Jahren auch Präsident der Sozialdemokratischen Partei der Stadt Olten. Ein Amt, das ich wirklich nicht gesucht habe, das kann ich also sagen. Aber die haben sonst keinen gefunden, der das machen wollte. Wir haben 200 Mitglieder. Und ich war der allerletzte, den sie gefragt haben. Sie haben mir vorher haben sie jeden gefragt, der noch halbwegs können laufen konnte. Und sie sind gekommen und gesagt, los, wenn du es nicht machst, du bist der Letzte, wenn du es nicht machst, dann haben wir einfach keinen Präsidenten. Das kann ja auch nicht sein. Und das habe ich auch gefunden. Im Ernst jetzt aber, das kann jetzt wirklich nicht sein. Und darum mache ich das jetzt auch in der Überzeugung, dass man auch als Autor nicht einfach ein Leben lang abseits stehen und die anderen milde kritisieren. Also irgendwann muss man das selber auch mal dran oder sonst die Klappe halten. Also ich will da nicht ein Dogma draus machen, aber für mich ist das so. Und weil die Klappe nicht halten will, muss ich halt jetzt mal dran. Das ist jetzt mein Zivildienst, ich mache das jetzt. Ich werde das Amt dann aber auch in Frieden wieder abgeben, sobald ich darf. So lebe ich in meinem Städtli. Was mache ich noch? Ein Beiz habe ich noch gekauft am Bahnhof an, Zolten, zusammen mit zwei Autorenfreunden, mit dem Pedro Lenz und mit dem alten Journalistenfreund, dem Werner Deschep, das Dritte. Und das ist so gekommen, wir sind auf einem Sonntagsspaziergang am Bahnhof vorbeigekommen, dort ist das Restaurant Flügelrad. Das geflügelte Rad ist ja das alte Logo von der SBB gewesen, oder? Das war ein Eisenbahnerbeiz, darum heisst die Flügelrad. Traditionsreiche Beiz, 135 Jahre alt. Und plötzlich ist die zu. Wir haben geschaut und im Menükasten liegt schon hängt so ein vergilbtes Zettel wegen Krankheit vorübergehend geschlossen. Und ich dachte, schau jetzt, was ist denn da passiert? Und im Eingang liegt Laub. Durchs Laub, wahrscheinlich von mehreren Herbsten schon. Und was, 5 Jahre ist das schon zu, wie die Zeit vergeht und so. Und da haben wir gedacht, da muss man etwas machen. Weil ich weiss jetzt nicht, wie das da ist, aber die Alten gehen alle, die kleinen Quartierbeizen am Ecken, die gehen zu. Und wenn sie wieder aufgehen, ist eine Pizzeria drin oder eine Kebabbude oder ein Buff, so nahe am Bahnhof. Oder noch schlimmer, ein Handyladen. Ich fange jetzt vielleicht noch wegen Kebabbude, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Gell? Ich habe nicht das Geringste gegen Kebabbude, finde das etwas Wichtiges und Richtiges. Ich gehe auch einen Falafel essen oder so mit meinen Kind. Die Sache ist nur, die zu alten haben wir wirklich schon sehr viel. Die Lebensmittelkontrolle hat ermittelt, dass wir schweizweit die höchste Kebabbude-Dichte haben, überhaupt, gemessen an der Bevölkerung. Das Zahl. Und darum haben wir das längt jetzt. Und da muss man etwas machen. Und dann haben wir das Dritte, die Beiz gekauft. 14 Tage später oder so hat sie uns gehört. Dann haben wir dort unsere Türrichterweise, unsere Schriftstelleraltersguthaben versenkt. Und dann haben wir ein halbes Jahr umgebaut, oder, um Kosten zu sparen. Das Geld war ja gleich knapp. Wir haben hier angelenkt am Bau. Und also wir können ja nichts, wir können nur runterreissen. Und dann haben wir Wände eingerissen und so, und Schott rausgedreht, die niederen Dienste für die Handwerker verrichtet. Scharf beobachtet. Von den Kleinstädtern natürlich, die immer jeden Tag schauen, was wir hier machen und uns beim Schwitzen zugeschaut haben und ab und zu Fragen gestellt. Da haben sie gefragt, ja, 3 Schriftsteller, was macht ihr da? Flügelrad, ist dir das nachher so ein Literaturkaffee? Und dann haben wir gesagt, nein, also das ist das Flügelrad und das heisst auch weiter so. Und wenn wir da fertig sind, sagt ihr gar nicht, dass wir überhaupt etwas gemacht haben. Und da geht es um Schnitzel Pommes frites und um Hefeweizen und Spätburgunder, so. Einfach richtige Beiz und Jasteppich und so. Und dann muss ich sagen, alle Leute, alle, Cento per Cento, haben alle gesagt, Gott sei Dank. Es ist einfach so, man muss da realistisch sein. Schnitzel Pommes frites ist wichtiger als die Literatur. Und dann noch gegen einen zweiten Verdacht, besonders infame, meine ich, haben wir uns müssen zur Wehr setzen. Viele sind uns auch besichtigen auf der Baustelle und haben gesagt, 3 Schriftsteller, macht ihr das, damit ihr nachher etwas habt, wo ihr darüber schreiben könnt? Und das ist darum so hinterhältig als Unterstellung, weil das ja eigentlich insinuiert, dass wir durch die Welt würden laufen und eigentlich immer alles, was uns umgibt, scannen auf Literaturtauglichkeit und dann den literarischen Mehrwert abschöpfen. Und es ist ja ungehörig so etwas, oder? Namentlich, wenn man das mit Menschen macht. Also ich will nicht, dass das einer mit mir macht. Und es ist auch nicht so. Schriftsteller sind ja auch eine Art Menschen. Wir leben auch in erster Linie, weil wir leben wollen und weil wir gerne leben. Und natürlich öffnet sich im Verlauf von einem Leben ein Fundus an Erfahrungen, wo man dann allenfalls darauf zurückgreift. Aber das ist doch nicht das erste Mal das Ziel von allem Leben. Das wollte ich einfach noch klarstellen. So lebe ich also, und ich habe jetzt versucht zu erklären, wie ich eben vielfältig mit allem verbunden bin, in meinem Alltag. Ich lebe eigentlich jede Minute in der ruhigen Gewissheit, dass alles wichtig und bedeutsam ist, was ich mache. Und auch was ich unterlasse. Das ist mir ein grosser Trost. Und das Gefühl von existenzieller Verlorenheit in einem leeren Kosmos, das kann ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß ja, vielleicht wird das auch mal schön, aber ich kann das nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so Geschichten schreibe, wie ich sie schreibe. Ich schreibe immer Geschichten, die eine lückenlose Kausalkette von A nach Z führt. Von der ersten Seite links oben zu der letzten rechts unten. Und ich will immer als erstens ich selber alles unbedingt glauben, was ich schreibe. Und vor allem will ich auch als mein Leser mir alles unbedingt abnimmt und mir ganz sicher glaubt, dass es nicht anders gewesen sein kann, als wenn ich es erzähle. Ich bin nicht einer, der mit Brüchen und Antagonismen und so arbeitet, Paradoxa, das liegt mir nicht. So viel zu der Zielsetzung und aus dem folgt dann auch die Verfahrensweise, also die Methode, glaube ich. Ich bin darum auch einer, der auch auf Seite 1 links oben anfängt zu schreiben und auf der letzten unten rechts aufhört, wenn alle tot sind. Außer jetzt da habe ich jetzt ausnahmsweise mal das erste Kapitel vorangestellt. Kann man ja darüber reden, warum. Aber eigentlich erzähle ich die Geschichte immer so. Also ich mache am Anfang vom zweiten Kapitel, zumindest wo sie dann wieder jung sind, die vorher alt und tot waren, mache ich die Exposition. Das ist mir das erste Kettenglied von meiner Kausalkette. Und dort ist jetzt mein Held, Léon Le Gall, 17. Wir sind im Frühling 1918. Er wohnt noch daheim bei den Eltern in Cherbourg am Ärmelkanal. Es war gerade die Zeit, wo die Gravitation von der Hauptstadt in Frankreich noch nicht alles aufgesogen hat, wie es heute zu einem schönen Teil ist. Man hat noch in der Provinz gelebt. Er wohnt noch bei den Eltern. Er ist Gymnasiast. Der Vater ist Latinlehrer und Asthmatiker, was jetzt aber nicht in einem kausalen Zusammenhang steht. Und in dem Frühling 1907, also in dem Winter 1917-18, hat der Léon Le Gall am Strand von Cherbourg ein Wrack von einer Segeljolle gefunden, wo mitschiffs ein schlimmes Leck hat. Und die mit zwei Freunden zusammen hat er das Schiff wieder instand gestellt und jetzt gehen die jetzt dritte viel lieber auf den Ozean raus, als dass sie in die Schule gehen. Und das gibt natürlich Streit mit dem Vater. Weil der ist ja Lehrer an der gleichen Schule. Das ist der Streit, den ich brauche, damit er aus dem Haus kommt, der Léon Le Gall, das zweite Kettenglied. Das soll ja eine Liebesgeschichte werden. Das heisst, ich weiss, jetzt ist er noch daheim, aber der muss aus dem Haus, damit er im Fräulein begegnet. Und das passiert nicht daheim bei Mutti am Küchentisch, das weiss ich. Und darum muss der raus. Und da habe ich mir eben überlegt, wie bringe ich den aus dem Haus? Und dann denke ich mir, ja, also 17, junger Bursch, der streitet sich mit dem Alten, das ist ja klar, da kenne ich mich aus, ich habe 5 Söhne und ich bin selber auch Sohn. Und dann streitet er sich mit ihm und dann ist er aus dem Haus und dann habe ich ihn mit dem Velo unterwegs über die sanfte Hügellandschaft von der Basse-Normandie. Und jetzt ist es etwa Zeit, dass er der jungen Frau begegnet. Und dann denke ich, wie könnte das sein, das dritte Kettenglied, wie könnte das passieren? Ja, wenn er zum Beispiel mal ab dem Velo steigt und geht ein Brot kaufen in der Bäckerei oder wenn er am Dorfbrunnen Wasser trinkt. Aber das ist alles ein bisschen fad und ein bisschen am Brunnen vor dem Tor. Und weil sie dann in der Folge immer wesentlich schneller ist als er, durch all die Jahrzehnte, die noch kommen, denke ich mir, nein, sie ist am Anfang schon schneller. Und die begegnen sich auf dem Velo und sie überholt ihn. Und zwar nicht einmal, sondern zweimal, dreimal fährt sie an ihm vorbei. Obwohl als er sich stemmt gegen die Niederlage im Rennen, wo für sie nicht mal ein Rennen ist, weil sie fährt freihändig. Und sagt auch jedes Mal etwas Nettes, wenn sie vorbeifährt, grüßt oder so. Und er bringt jedes Mal die Zähne nicht auseinander, weil es träge ist und regt sich nachher furchtbar auf über sich selber, als er wieder nichts gesagt hat. Weil sie ihn schon sehr beeindruckt, weil sie ist eine Schöne mit ihrer rot-weiß gepunkteten Bluse. Und sie hat ein Velo, das furchtbar quietscht. Das kommt noch dazu. Sie ist tiptop gewartet und geölt für die grosse Reise. Und ihr Velo quietscht schrecklich mit jeder Umdrehung der Pedale, weil das Kettenschutzblech ist verbogen. Und so geht das immer weiter. Ein Kettenglied als andere, bis am Schluss wieder alle tot sind. So mache ich das. Das ist eigentlich ganz einfach. Und das werde ich jetzt gleich noch illustrieren. Ui. Das zweite Kettenglied werde ich noch vortragen. Der Streit mit dem Vater, damit er eben zum Haus auskommt. So. Fürchterlich war der Zorn des Vaters gewesen, als er von den Kolleginnen hatte erfahren müssen, dass sein einziger Sohn seit Wochen kaum mehr an der Schule gesehen worden war. Und endlos waren seine Vorträge am Küchentisch gewesen, mit denen er den Jüngling vom Wert klassischer Bildung zu überzeugen versuchte. Dieser hatte über den Wert klassischer Bildung nur gelächelt und seinerseits dem Alten darzulegen versucht, weshalb seine Anwesenheit am Strand gerade jetzt unabdingbar nötig sei. Weil nämlich die Deutschen in den letzten Wochen dazu übergegangen seien, ihre U-Boote mit hölzernen Aufbauten und bunter Lackfarbe mit behelfsmäßigen Segeln und falschen Netzen als Fischerboote zu verkleiden. Darauf wünschte der Vater zu erfahren, worin bitte der kausale Zusammenhang zwischen deutschen U-Booten und Leons Präsenz am Gymnasium liege. Die verkleideten U-Boote, erklärte der Sohn geduldig, würden sich unerkannt französischen Fischkuttern nähern und diese gnadenlos versenken, um die Versorgungslage des französischen Volkes zu verschlechtern. Und? Fragte der Vater, hustete und versuchte sich zu beruhigen. Jede Aufregung konnte ihn in eine asthmatische Krise stürzen. Tag für Tag werde wertvollstes Treibgut an Land gespült, sagte der Sohn. Teakholz, Messing, Stahl, Segeltuch, fassweise Petroleum. Und? Fragte der Vater. Diese kostbaren Rohstoffe müsse man bergen, bevor das Meer sie wieder mitnehme, sagte Leon. Während ihre Auseinandersetzung unaufhaltsam dem dramaturgischen Höhepunkt zustrebte, saßen Vater und Sohn in jener scheinbar lässig entspannten Haltung am Küchentisch, die allen Legals eigen ist. Sie hatten die Beine lang unter dem Tisch ausgestreckt und lehnten sich weit über die Stuhllehne hinaus nach hinten, so dass ihr Hintern nur noch knapp auf der Stuhlkante auflag. Da sie beide große und schwere Männer waren, hatten sie ein feines Empfinden für die Schwerkraft und wussten, dass die horizontale Lage dem Zustand des Schwebens am nächsten kommt, weil in ihr jedes Körperglied nur sein Eigengewicht zu tragen hat und von der Masse des restlichen Leibes befreit ist, während im Sitzen oder Stehen ein Glied sich aufs andere türmt und sich so in der Summe eine zentnerschwere Last ergibt. Jetzt aber waren sie wütend und ihre Stimmen, die kaum voneinander zu unterscheiden waren, seit der Sohn den Stimmbruch hinter sich hatte, bebten vor mühsam im Zaum gehaltenem Zorn. »Du gehst morgen wieder zur Schule«, sagte der Vater und unterdrückte einen Hustenreiz, der aus der Tiefe seiner Brust die Kehle hochstieg. »Die nationale Kriegswirtschaft sei wirklich dringend auf Rohstoffe angewiesen«, erwiderte der Sohn. »Du gehst morgen wieder zur Schule«, sagte der Vater. »Der Vater solle an die nationale Kriegswirtschaft denken«, sagte der Sohn und registrierte beunruhigt, wie schwer der väterliche Atem ging. »Die nationale Kriegswirtschaft kann mich am Arsch lecken«, keuchte der Vater. Dann hatte er einen Hustenanfall, der das Gespräch für eine Minute unterbrach. »Und ein hübsches Taschengeld lasse sich damit auch verdienen«, sagte der Sohn. »Erstens ist das kriminelles Geld«, keuchte der Vater, »und zweitens gilt das Absenzenreglement des Gymnasiums für alle, also auch für dich und deine Freunde. Es gefällt mir nicht, dass ihr euch jede Freiheit einfach so herausnehmt.« »Was der Vater gegen Freiheit einzuwenden habe«, fragte der Sohn, »und ob er jemals bedacht habe, dass jedes Gesetz, um Beachtung zu verdienen, Ausdruck einer Sinngebung sein müsse.« »Ihr nehmt euch jede Freiheit allein schon deshalb heraus, weil sie eine Freiheit ist«, ächzte der Vater. Und? Es ist aber gerade das Wesen eines Reglements, dass es für jeden, ohne Ansehen der Person gilt. Auch und gerade für jene, die sich für schlauer halten als andere. Es ist doch aber eine nicht zu leugnende Tatsache, dass manche Menschen schlauer sind als andere, wandte der Sohn vorsichtig ein. Erstens tut das nichts zur Sache, sagte der Vater, und zweitens hast gerade du dich bisher, soweit ich orientiert bin, im Unterricht keineswegs überragender geistiger Kräfte verdächtig gemacht. Du gehst morgen wieder zur Schule. Nein, sagte der Sohn. Du gehst morgen wieder zur Schule, brüllte der Vater. Ich gehe überhaupt nie wieder zur Schule, brüllte der Sohn. Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, tust du, was ich sage. Du hast mir überhaupt nichts zu befehlen. Nach diesem geradezu klassischen Wortwechsel artete die Auseinandersetzung in eine Prügelei aus, bei der die beiden sich auf dem Küchenboden wälzten wie Schulbuben und nur deshalb kein Blut vergossen, weil die Mutter rasch und beherzt eingriff. Jetzt ist Schluss, sagte sie und hob ihre zwei Männer, von denen der eine weinte und der andere zu ersticken drohte, an den Ohrläppchen hoch. Du, Cherie, nimmst jetzt dein Laudanum und gehst zu Bett, ich komme gleich nach. Und du, Leon, gehst morgen früh zum Bürgermeister und meldest dich zum Arbeitsdienst, wo dir doch die nationale Kriegswirtschaft so sehr am Herzen liegt. Wie sich am nächsten Morgen herausstellte, konnte die nationale Kriegswirtschaft den Gymnasiasten Le Gall aus Cherbourg tatsächlich gebrauchen, aber nicht am Strand, wie er gehofft hatte. Der Bürgermeister drohte ihm im Gegenteil 3 Monate Gefängnis an für den Fall, dass er sich noch einmal widerrechtlich Strandgut aneigne und befragte ihn eingehend nach seinen anderweitigen kriegswirtschaftlich relevanten Kenntnissen und Fähigkeiten. Dabei erwies es sich, dass Leon zwar kräftig gebaut war, aber keinerlei Neigung zum Einsatz seiner Muskelkraft hatte. Er wollte kein Bauernknecht sein und auch kein Fließbandarbeiter, und den Handlanger für einen Schmied oder Zimmermann machen wollte er auch nicht. Das Interesse an der nationalen Kriegswirtschaft war ihm schon gänzlich abhanden gekommen. Der Bürgermeister ging mürrisch die Liste der offenen Stellen durch, die der Kriegsminister ihm geschickt hatte. Na, mal sehen. Ah, hier, kannst du Traktor fahren? Nein, Monsieur. Und hier, Lichtbogenschweißer gesucht. Kannst du schweißen? Nein, Monsieur. Verstehe. Optische Linsen schleifen kannst du wohl auch nicht, wie? Nein, Monsieur. Und Spulen für Elektromotoren wickeln, eine Straßenbahn lenken, Pistolenläufe drehen. Der Bürgermeister lachte ein wenig, die Sache begann ihm Spaß zu machen. Nein, Monsieur. Bist du vielleicht Facharzt für innere Medizin? Experte für internationales Handelsrecht? Elektroingenieur, Tiefbauzeichner, Sattler oder Wagner? Nein, Monsieur, dachte ich mir. Von Ledergerberei und doppelter Buchhaltung verstehst du auch nichts, wie? Und Kiswahili, sprichst du Kiswahili? Kannst du Stepptanzen, Morsen, die Zugkraft von Hängebrücken, Stahlseilen berechnen? Jawohl, Monsieur. Wie? Kiswahili, Hängebrücken, Stahlseile? Morsen, Monsieur, ich kann Morsen. Tatsächlich hatte die Jugendzeitschrift Le Petit Inventeur, auf die Leon abonniert war, wenige Wochen zuvor das Morse-Alphabet abgedruckt und Leon hatte es aus einer Laune heraus auswendig gelernt an einem regnerischen Sonntagnachmittag. Stimmt das denn auch, Kleiner? Schwindelst du mich nicht an? Nein, Monsieur. Na, dann wäre das doch etwas. Der Bahnhof von Saint-Luc-sur-Marne sucht einen Morse-Assistenten als Stellvertreter des ordentlichen Stelleninhabers. Frachtbriefe ausstellen, Ankunft und Abfahrt der Züge vermelden, aushilfsweise Fahrkarten verkaufen. Traust du dir das zu? Jawohl, Monsieur. Mindestalter 16, männlich, Homosexuelle, Geschlechtskranke und Kommunisten unerwünscht. Du bist doch nicht etwa Kommunist? Nein, Monsieur. Na, dann morse mir mal was. Morse mir, mal sehen. Ah ja, aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Na los, gleich hier auf dem Schreibtisch. Leon hielt die Luft an, schaute kurz zur Decke hoch und begann mit dem Mittelfinger der rechten Hand zu trommeln. Kurz, kurz, lang, kurz, 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 kurz. Das reicht, sagte der Bürgermeister, der das Morse-Alphabet nicht beherrschte und deshalb außerstande war, Leons Fingerfertigkeit zu bewerten. Ich kann morsen, Monsieur. Wo bitte liegt Saint-Luc-sur-Marne? An der Marne, du Holzkopf. Irgendwo zwischen Schnittlauch und Stangenbohnen. Keine Angst, die Front verläuft jetzt woanders. Dringliche Ausschreibung, du kannst sofort anfangen. Bekommst sogar Lohn, 120 Franc. Wir können es ja versuchen. Und so habe ich den Leon Le Gall unterwegs, wenn ich ihn haben wollte, unterwegs nach Saint-Luc-sur-Marne. Es kommt zur Begegnung auf dem Velo. Dann tritt er seine Stelle an als Morse-Assistent am Bahnhof und kommt eine schicke Eisenbahneruniform über. Wie sich herausstellt, ist auch die junge Mädchen, Louise Janvier, auch auf Vermittlung vom Kriegsminister auf Saint-Luc-sur-Marne gekommen. Sie ist Bürogehilfin beim Bürgermeister. Sie ist dort zuständig fürs Kaffee machen und für die Wartung der Dampfpflanzen und so. Und für, sie muss so Botengänge erledigen, Telegramme austragen und Vorladungen. Die wichtigsten und die schlimmsten Vorladungen betreffen Kriegsgefallene. Es ist das letzte Kriegsjahr, nochmal ein verlustreiches. In Frankreich war es so, im Ersten Weltkrieg, dass Meldungen von der Front über Gefallene vom Kriegsministerium an Bürgermeister gegangen sind. Das war ganz streng reglementiert, damit es keine Gerüchte gegeben hat, die die Moral zersetzt hätten. Vom Kriegsministerium an Bürgermeister. Und da hat nachher die Angehörige in einem ganz nichtssagenden Telegramm müssen vorladen aufs Amt. Und dort hat man dann am Schreibtisch vom Bürgermeister in hölzigem Amtsfranzösisch eröffnet, dass ihr Julien oder Marcel oder Yves oder wie er geheissen hat, dort und dort auf dem Feld der Ehre der Heldentod gestorben ist und den besten Dank der Nation ausgesprochen. Und da haben sich dort im Büro vom Bürgermeister manchmal 3, 4 von den entsetzlichsten Dramen abgespielt, von der Verzweiflung. Und der Bürgermeister war denen schutzlos ausgeliefert gewesen und er hat nicht gewusst, wie er das anders machen soll. Und Louise Janvier, 17, hat das eine Zeit lang beobachtet. Und wo sie sicher war, als der Bürgermeister bis Kriegsende nicht mehr aus seiner hölzigen Amtswürde herausfindet, hat sie das übernommen. Sie hat dann die Telegramm gleich noch vertreibt, hat dann aber den Leuten gerade gesagt, sie müssen dieser Vorladung nicht Folge leisten, weil es geht darum, dass eben der Julien oder der Marcel im Krieg gestorben sind und nicht mehr kam. Und dann ist sie mit den Angehörigen aufs Sofa gesessen und hat die erste Verzweiflung quasi von den Leuten mal auf sich genommen und hat einen Tee gemacht und so. Und ist so zum stillen, freundlichen Todesengel im Städtli geworden, von allen geliebt und verehrt, aber auch gefürchtet. Man hat ihr das quietschende Velo schon von weitem gehört, wenn sie zu fahren ist. Und alle waren froh gewesen, wenn es nicht vor dem eigenen Haus abrupt verstummt, sondern allmählich wieder leisliger wird. Und auch der Leon hat das Quietschen immer etwa gehört, aber immer in einer Gasse, wo er gerade nicht war. Und wenn er über ihn ist, in die nächste Gasse, ist sie schon wieder weg gewesen. Und so ist er immer zu oben nach Dienstschluss noch geschwind auf eine halbe Stunde oder 3/4 ins Café du Commerce, ein Glas Rotwein trinken und hat gehofft, dass sie mal auftaucht. Die hat es aber nie gemacht. Irgendwann dann aber doch. Und das ist zur ersten Begegnung gekommen, wo sie auch tatsächlich miteinander geredet haben, weil er auch die Zähne auseinandergebracht hat. Und das werde ich jetzt noch schnell vortragen. Das geht nur noch 2 Minuten. 3, höchstens, aber eher 2. Weil sie sonst gar nie auftaucht wäre. Das wäre ja nicht. So, da. 2 Minuten. Oft war Leon nahe daran, den Wirt des Café du Commerce oder dessen Tochter nach einem Mädchen mit rot-weiß gepunkteter Bluse zu fragen. Er tat es aber nicht, weil er wusste, dass es in kleinen Orten zu nichts Gutem führt, wenn ein fremder Mann sich nach einem einheimischen Mädchen erkundigt. Eines Abends aber, als Leon gerade bezahlt hatte, ging schwungvoll die Tür auf und herein kam leichten, schnellen Schrittes das Mädchen mit der rot-weiß gepunkteten Bluse. Nur, dass sie diesmal keine Bluse, sondern einen blauen Pullover trug. Sie warf in vollem Lauf mit wohldosiertem Schwung die Tür hinter sich zu, ging zielstrebig zum Tresen und grüßte unterwegs die Stammgäste links und rechts. Nur eine Armlänge von Leon entfernt blieb sie stehen und bestellte beim Wirt 2 Schachteln Zigaretten. Während er die Zigaretten aus dem Regal nahm, kramte sie Münzen hervor und legte sie in die Geldschale. Dann räusperte sie sich und strich sich mit den Fingerspitzen der rechten Hand eine Strähne hinters Ohr, die dort aber nicht bleiben wollte und sofort wieder nach vorne schnellte. «Bonsoir, Mademoiselle», sagte Leon. Sie wandte sich nach ihm um, als bemerke sie ihn erst jetzt. Leon schaute ihr in die Augen und in der ersten Sekunde schien ihm, als erkenne er in der Tiefe ihres grünen Augengrunds die Ahnung einer großen Freundschaft. «Dich kenne ich», sagte sie, «aber woher?» Ihre Stimme war noch bezaubernder, als Leon sie in Erinnerung gehabt hatte. Von der Landstraße, sagte er. Sie haben mich auf dem Fahrrad überholt. Zweimal. Ach ja, sie lachte. Ist eine Weile her, nicht? 5 Wochen und 3 Tage. Ich erinnere mich, du sahst müde aus. Hattest komisches Zeug hinten aufs Rad gebunden. Einen Kanister Petroleum und ein Fensterkreuz, sagte er. Und eine Mistgabel, ohne Stiel. Sowas schleppst du mit dir rum? Manchmal finde ich sowas, dann schleppe ich es eben mit mir rum. Übrigens bin ich froh, dass es Ihrem rechten Auge besser geht. Was ist mit meinem rechten Auge? Das war damals ziemlich rot. Vielleicht war eine Mücke hineingeflogen oder eine Fliege. Das Mädchen lachte. Ein Maikäfer war's, groß wie ein Hühnerei. Daran erinnerst du dich? Und ihr Fahrrad hat gequietscht. Das quietscht immer noch, sagte sie und steckte sich eine Zigarette an, die sie zwischen Daumen und Zeigefinger hielt wie ein Straßenjunge. Und du? Stehst dir hier jeden Abend die Beine in den Bauch? Oh, dachte Leon. Das Mädchen weiß, dass ich hier jeden Abend rumstehe. Oh, oh. Das bedeutet doch wohl, dass es meine Existenz bereits zur Kenntnis genommen hat. Und zwar verschiedentlich. Oh, oh, oh. Und jetzt kommt es her und lügt und tut, als ob es mich nicht wiedererkennen würde. Oh, 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 oh. So ist es, Mademoiselle. Sie finden mich hier, wann immer Sie wollen. Wieso? Weil ich nicht weiß, wo ich mir sonst die Beine in den Bauch stehen soll. Ein großer Bursche wie du? Sonderbar, sagte sie, verstaute die Zigarettenschachteln in der Tasche und wandte sich zum Gehen. Ich habe immer gedacht, Eisenbahner seien regsame Leute, vielleicht sogar mit Fernweh. Da habe ich mich wohl getäuscht. Ich wollte gerade gehen, sagte er. Darf ich Sie ein Stück begleiten? Wohin denn? Wohin Sie wollen? Lieber nicht, sagte sie. Mein Heimweg führt durch eine dunkle Gasse. Dort würdest du mir womöglich etwas über Geschwisterseelen erzählen oder versuchen, mir die Zukunft aus der Hand zu lesen. Und weg war sie. Und ich danke schön für die Aufmerksamkeit. Merci.
Interessant. Buonanotte.